Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
In Griechenland wird einmal mehr gestreikt. Fast täglich finden Krisensitzungen zur Rettung Griechenlands und des Euro statt. Banken müssen von Staaten gerettet werden. Dabei stecken die Staaten selbst in einer Schuldenkrise. Europa macht zurzeit keine gute Falle. Warum lässt die EU Griechenland nicht einfach fallen? Warum klammern sich Politiker an den Euro? Was will man überhaupt retten? Griechenland oder die Banken? Das sind Fragen an unseren Mann in Brüssel. Urs Bruderer ist Gast von Susan Dronner.
Das Tagesgespräch.
Urs Bruderer, Sie sind in Brüssel. Sind es dort eigentlich nur EU-Politiker, die sich mit dem Euro und Griechenland beschäftigen? Oder ist das auch ein Thema bei den Leuten, die Sie sehen oder in den Kaffee auf der Strasse?
Es ist das grosse Thema, denke ich. Natürlich auch unter uns Journalisten. Es gibt kaum eine Runde hier in meinem Berufsalltag, wo wir nicht über den Euro reden. Aber auch unter Bekannten und auch mit Belgiern kommt das Thema immer wieder auf. Und übrigens insbesondere Belgier, die gerne in der Schweiz Skifahren können, die kommen dann auch immer noch mit dem Schweizer Franken, der so gestiegen ist, der so stark geworden ist, der ihnen die Ferien vergrault. Also es ist ein Riesenthema.
Und was ist es denn mit Währung oder mit Griechenland? Soll man denen helfen oder nicht helfen?
Es ist natürlich schon zuerst Währung bei den Leuten. Da ist das grosse Thema, weil die machen sich Sorgen um ihr Geld, ganz einfach. Aber nachher kommt man sehr schnell auch in die ganzen komplizierten Fragen rein, was man mit Griechenland soll machen, was man mit Spanien soll machen, wie es Irland geht, was man mit den Banken soll machen. Das ist alles da greifbar bei den Leuten.
Heute streiken ja Griechen und Griechinnen wieder einmal. Ist die Reaktion bei den Leuten schon wieder?
Einerseits ja, das schon. Andererseits hat man sich auch daran gewöhnt. Die Krise hat das ganz merkwürdige Phänomen mit sich gebracht, dass man sich mehr und mehr langweilt, obwohl es eigentlich auch immer gefährlicher wird. Es scheint ja immer das Gleiche zu passieren. Nur man spitzt sich die Situation eigentlich trotz allem zu. Und was Griechen angeht, stelle ich fest, dass es neuerdings auch wieder so eine Wellenretour gibt, um mehr Verständnis für die Griechen. Man sieht durchaus, und man hört es auch von Politikern mehr und mehr, dass Griechen nicht nur faul sind, nicht nur irgendwie auf Pump gelebt haben, sondern dass sie in den letzten Jahren auch wahnsinnige Anstrengungen gemacht haben und wahnsinnige Entbehrungen auf sich genommen haben. Das hört man auch mehr und mehr.
Jetzt, heute ist ja Angela Merkel beim EU-Kommissionspräsident Barroso. In Luxemburg hat es Sitzungen gegeben von verschiedenen Ministern, EU-Finanzministern, Eurogruppen. Der Eindruck ist aber so von außen, sie können sich überhaupt nicht einigen, ob man jetzt Griechenland retten soll oder nicht.
Ja, das ist leider mein Eindruck. Eigentlich hat man ja beschlossen, Griechenland zu retten. Eigentlich gibt es den Euro-Gipfel, also den Gipfel der Staats- und Regierungschefs der Euro-Länder, der am 21. Juli den entscheidenden Schritt beschlossen hat, nämlich, dass man Griechenland mit tiefen Zinsen hilft, dass man Griechenland mit langen Krediten hilft, also über 30 Jahre raus, und dass man ein zweites grosses Hilfspaket für Griechenland schnürt. Das Problem ist, dass man seit dem 21. Juli diesen Schritt nicht wirklich umsetzt. Und dass man gleichzeitig permanent immer noch droht, wir brechen im Fall die Hilfe für euch ab, wenn es jetzt nicht endlich bessert bei euch. Und der Grund, warum man permanent droht, liegt schon auf der Hand. Man sagt, sonst hören die Griechen sofort auf Sparen und ihre Reformeifer erlahmt sofort. Aber die Folge von dieser Politik ist auch sehr widersprüchlich. Das führt zu permanenter Unsicherheit auf dem Markt. Die haben immer Angst, vielleicht ist es jetzt doch fertig, vielleicht ist der Griechenland jetzt dann morgen oder übermorgen doch bankrott. Und das wiederum macht die Aufgabe für Griechen fast unmöglich, weil wie sollen die Investoren finden? Wer investiert in einem Land, das in einer Woche oder in zwei Wochen oder in zwei Monaten könnte pleite sein? Und wie sollen die privatisieren? Wer kauft Unternehmen in einem Land, das von einer Pleite bedroht ist? Mir kommt es ein bisschen so vor, als ob die Euro-Länder wirklich die ganze Zeit beides machen würden. Einerseits strecken sie eine Hand aus einem Ertrinkenden und ziehen ihn raus. Und andererseits haben sie mit der zweiten Hand drücken sie laufend immer wieder den Kopf ins Wasser, damit er nicht vergisst, was er für ein Seich gemacht hat. Und auf Dauer kann das nicht gut gehen.
Griechen lässt man zusammen. Jetzt gestern ist in Belgien ist die Bank Dexia in Schieflage geraten wegen Griechenland, wegen Investitionen in Griechenland. Belgien und Frankreich sind sofort bereit, die Bank zu retten. Geht es denn in dieser Krise um die Bankenrettung? Das ist jetzt im Vergleich zu Griechenland wahnsinnig schnell gekommen.
Die Banken sind natürlich ganz ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, ja, es geht um die Banken. Also wenn man von Solidarität von Griechenland redet, ist das ganz häufig eine Hohlformel. Dahinter steht immer die Sorge um die eigenen Banken, weil die eigenen Banken sind stark investiert in Griechenland, haben stark investiert in Griechenland, in griechische Staatsanleihen. Und wenn Griechenland bankrott ist, dann kommen auch die Banken wieder ins Wackeln.
Man redet dauernd über, wie viel dass es würde kosten, um Griechenland zu retten, oder wie viel dass es eben auf Jahre aus allenfalls würde kosten. Staaten sind in der Schuldenkrise. Wie können sie denn da überhaupt noch Banken retten?
Das ist natürlich ein Problem. Und gerade zum Beispiel Belgien, was stark verschuldet ist und wo die Finanzmärkte immer schon ein Auge drauf werfen, wird dort ein bisschen nervös. Die Idee ist eigentlich auch hier, gemeinsam sind wir stark. Und das stimmt auch, wenn man die Verschuldung von Europa, von der EU, anschaut insgesamt und vergleicht mit den Schulden, die die USA hat zum Beispiel, dann steht Europa relativ gut da. Das Problem in Europa ist, dass die Schulden schlecht verteilt sind. Und eine Idee in der Eurozone wäre jetzt, dass der gemeinsame Rettungsschirm auch könnte Banken unter den Arm greifen mit Geld. Also, dass man das Problem auf eine Art würde vergemeinschaften.
Schauen wir das mal von zwei Seiten an, Urs Broderer. Einerseits wirtschaftlich und andererseits politisch, also wenn man über die Währung redet. Und was man immer wieder sagt, ist, dass viele von den Problemen kommen davon, dass es einen Konstruktionsfehler gegeben hat beim Euro. Kann man da etwas flicken?
Flicken kann man ja grundsätzlich alles auf der Welt. Die Frage ist immer, ob man will. Was wir bis jetzt besprochen haben in Sachen Euro, sind die akuten Themen, die akuten Probleme. Der Schuldenberg in Griechenland, in Portugal, die Finanzmärkteunsicherheit. Aber hinter diesen akuten Problemen lauern grosse strukturelle Probleme. Und das kann man eigentlich auf eine Formel bringen, dass es eine Währungsunion ohne eine politische Union nicht funktionieren kann. Die Währungsunion funktioniert ein bisschen nach dem Matthäus-Prinzip. Die da haben, denen wird gegeben, und die da nicht haben, denen wird auch noch genommen, was sie haben. In guten Zeiten merkt man das nicht so, in schlechten Zeiten merkt man es ein bisschen und in einer Krisenzeit wie jetzt kann es plötzlich tödlich werden. Weil was wir jetzt sehen, ist, dass die schwächeren, weniger wettbewerbsfähigen Länder, die normalerweise ihre Währung jetzt würden abwerten, das nicht können machen, weil sie eben den Euro haben. Das heisst, sie bringen ihre Schulden nicht weg, das heisst, sie verlieren das Vertrauen von den Finanzmärkten, das heisst, sie müssen höhere Zinsen zahlen. Und so dreht sich die Spirale. Die Währungsunion ist für die Länder eine Art Zwangsjacke. Sie kommen nicht daraus raus und sie können sich nicht mehr bewegen. Für Deutschland ist es übrigens umgekehrt. Für sie ist die Währungsunion im Moment ein Paradies. Sie haben eine schwache Währung, dank der Probleme, die die Eurozone insgesamt hat. Und sie zahlen enorm tiefe Zinsen für frisches Geld. Darum also, die Währungsunion braucht eine politische Union. Und eine politische Union, das würde heissen, eine Steuerunion mit Ausgleichszahlungen. Das kennen wir aus der Schweiz zum Beispiel. Wir sind ja eigentlich auch eine Währungsunion. Also die Kantone der Schweiz und der Kanton Jura zum Beispiel könnte ohne kantonalen Finanzausgleich wahrscheinlich kaum überleben. Transfers sind ein Leim für eine Währungsunion, hat mir kürzlich ein Wirtschaftsprofessor gesagt. Und in der EU gibt es zwar Transfers, aber viel zu wenig. Und da müsste sich etwas ändern, es müsste einen grossen politischen Einigungsschritt gelingen und das ist natürlich schwierig, den jetzt anzubringen.
Genau, dort geht es dann auch um Souveränität und wer hat eigentlich zu sagen, und da wären wir dann schon wieder beim Politischen. Der Amerikaner Paul Krugman schreibt, dass der Euro, die Währung, am Sterben ist. Wie ist das so?
Also der Paul Krugman sieht noch ein anderes Problem. Er sagt, die Eurozone sei auf einem Todestrip. Und er redet hier nicht nur von der Währungsunionsproblem, sondern auch von der aktuellen Krisenpolitik, die in Europa betrieben wird. Der Paul Krugman ist ein Neo-Keynesianer. Keynesianer, das sind Leute, die prinzipiell ganz einfach gesagt davon ausgehen, dass der Staat in schlechten Zeiten Geld muss ausgeben und in guten Zeiten dafür ein bisschen auf die Bremse gehen. Und EU-Politiker, das wissen wir alle, wir lesen es täglich in der Zeitung, sind auch jetzt in der Krise besessen vom Sparen. Das Lehrbuch, sagt Paul Krugman, schreibt das Gegenteil vor. Es gibt Einwände, die Politiker sagen, halt, Schulden sind doch gefährlich. Und dann sagt Krugman, aber schau doch mal in die USA. Die USA haben viel mehr Schulden, sie finden trotzdem immer noch frisches Geld auf dem Markt. Und dann kommen die Kritiker wieder und sagen, aber halt, wenn man Schulden macht, dann kommt Inflation. Und da sagt er, heute sind wir in einer ganz andere Situation. Schaut mal, ihr redet seit Jahren davon, dass Inflation kommt, aber sie ist nicht da. Also sein Fazit ist quasi, die Krise verändert eigentlich die Spielregeln. Ein Laster wie Schulden machen ist jetzt gut und eine Tugend wie Sparen ist jetzt genau das Falsche. Es ist sogar gefährlich und verantwortungslos. Er wirft eigentlich der EU vor, dass sie immer noch an Tugend glaubt, jetzt in einer Situation, wo man Tugend müsste fahren und nicht an die wirtschaftswissenschaftlichen Lehrbücher. Und so, sagt Paul Krugman, treibt die Eurozone sich und mit sich die Weltwirtschaft in die nächste Rezession. Und das ist nach dieser grossen Krise, wo wir jetzt immer noch drinnen stecken, natürlich sehr, sehr gefährlich.
Ist das die einzige Diagnose? Oder gibt es andere Meinungen, die sagen, ja nein, eigentlich das ist schon der richtige Weg?
Nein, klar, es gibt immer Andersdenkende. Man muss zwar schon sagen, Keynesianismus hat ein gewaltiges Comeback gehabt jetzt mit dieser Krise. Aber es ist mehr die Frage, wie viel Keynesianismus wir noch brauchen, wie viel Stimuluspolitik, wie viel Konjunkturpakete es noch brauchen. Und da sind Meinungen sehr geteilt. Und insbesondere in Deutschland, also dem Land, wo laut Paul Krugman jetzt in Europa eigentlich müsste noch mal ins Portemonnaie greifen, um die Wirtschaft zu stützen, insbesondere in Deutschland, gibt es viele, die sagen, jetzt ist genug, jetzt müssen wir definitiv ans Sparen denken, sonst explodiert uns die Kiste.
Für viele sind nur schon Zahlen viel zu hoch, oder man redet da von Milliarden, wo man sich gar nicht vorstellen kann, wie viel Geld das ist. Für viele ist auch der ganze Mechanismus innerhalb der Euro zu hoch. Und da hört man zum Beispiel so Sachen, dass Deutschland könnte ja einfach wieder D-Mark einführen. Wäre das überhaupt wünschbar für Deutschland, wenn man das könnte?
Es ist noch verrückt. Es gibt immer wieder Umfragen in Deutschland, ob die Leute irgendwie die D-Mark wieder gerne zurück haben. Und da ist offensichtlich so, die Deutschen sehnen sich nach ihrer D-Mark zurück. Und es hat eine Zeit lang tatsächlich auch Experten gegeben in Deutschland, die mit dem Gedanken geflirtet haben. Das Problem mit einer Rückkehr zur D-Mark wäre das, dass D-Mark sofort eine der härtesten Währungen der Welt würde. Und die würde gewaltig aufgewertet. Und für eine exporttriebene Wirtschaft wie die deutsche, würde das einen Schock bedeuten. Ich glaube, da haben einige Leute in der letzten Zeit auch auf die Schweiz geschaut und gesehen, was mit dem harten Franken passiert ist und was das für Auswirkungen hatte. Als Beispiel hat, glaube ich, in Deutschland einige Leute die Augen geöffnet. Und die Idee zurück zur D-Mark, die ist faktisch vom Tisch.
Euro aufgeben, das ist das andere. Wenn nicht Deutschland, mindestens ein Teil der Länder zurück zu den alten Währungen, zum Beispiel Griechenland, wieso nicht die wieder Drachmen einführen lassen, wäre denn das technisch überhaupt machbar?
Ich glaube, vorstellen kann man sich alles. Faktisch ist es aber ganz sicher enorm schwierig. Man muss mal zurückdenken, wie das war, wo man den Euro eingeführt hat. Schon die Einführung des Euro, die monatelang vorbereitet werden müssen. Und es hat eine lange Übergangszeit gegeben. Wenn man jetzt den Euro aufgeben möchte, dann kann man keine monatelange Übergangszeit machen. Im Gegenteil, das müsste man irgendwie in einer Nacht- und Nebelaktion machen, weil sonst hat man das Problem, dass man enorme Kapitalflucht würde auslösen aus allen zukünftigen Softwährungsländern. Dort würden die Leute versuchen, ihr Geld sofort nach Deutschland zu bringen, weil sie dort wahrscheinlich sehr viel mehr dafür bekämen. Also es käme panikartig, ohne Übergangszeit, das wäre enorm schwierig.
Also das heisst, in der Nacht einfach Maschinen anwerfen und Geld drucken, was das Zeug hält, das ist wirklich keine Option.
Nein, also es ist letztlich eine Frage für Fachleute, wie man es denn genau machen. Es gibt eine Lösung für alles, aber es ist voller Problem.
Was ist denn, man hat immer wieder gehört von so Sachen Nord-Euro, dass die Starken sich zusammen, die Schwachen tut man irgendwie ausgliedern.
Genau, das ist so die softe Variante von der Wiedereinführung von der D-Mark, aber es hat eigentlich genau die gleichen Probleme. Die starken Länder, die haben eine massive Aufwertung von ihrer Währung und das würde ihnen auch nicht gut tun. Das kann nicht in ihrem Interesse liegen.
Politisch, Urs Bruder, warum will man, ich sage es jetzt mal salopp, um zu verrecken, den Euro retten?
Also ein Grund ist, glaube ich, schlicht und einfach, weil es keine Alternative dazu gibt. Also wir haben jetzt aufgezählt, was alles für Probleme lauern, wenn man ihn aufgeben will. Ein weiterer Punkt ist, wenn man den Euro aufgibt, das würde bedeuten, dass man sich wirtschaftlich desintegriert. Und wirtschaftliche Desintegration hat schlechte Auswirkungen aufs Wachstum. Also man würde das Wachstum schwächen. Und das jetzt in einer Zeit der Krise, das kann man nicht wollen. Ich glaube auch, dass man mit dem Euro natürlich seine weltwirtschaftliche Position stärkt. Also Europa hat einen Binnenmarkt und der Binnenmarkt wird auch zusammengehalten von einer gemeinsamen Währung. Wenn man dort dran rüttelt, dann rüttelt man ein Stück weit am Binnenmarkt und schwächt die Position von Europa im globalen Handel. Und ganz zentral ist aber wahrscheinlich noch etwas anderes, dass die EU sich 60 Jahre lang in Richtung mehr Integration bewegt hat, in Richtung mehr Europa. Das war der Prozess gewesen bis jetzt. Und der symbolische Höhepunkt von diesem Prozess war die Einführung des Euro gewesen. Wenn man jetzt den Euro aufgeben würde, dann würde das auch den EU-Einigungsprozess in Frage stellen, wahrscheinlich sogar um Jahrzehnte zurückwerfen. Und die Verantwortung, die, glaube ich, kein Politiker wahrnimmt in Europa im Moment.
Ich muss vielleicht sagen, also, wenn wir einen Schritt zurück machen und schauen, die Einheitswährung, ist das vor allem am Anfang gewesen, gut, dann können wir im Binnenmarkt, das machen wir, oder wirklich auch der Gedanke, das als Einigung von Europa?
Ich glaube, es war vor allem ein Wille von Politikern, die sich als grosse Europäer gesehen haben, Tatsachen zu schaffen und den Leuten ein grosses Symbol in die Hand zu drücken. Also, was gibt es für ein besseres Symbol für eine Gemeinschaft als Münzen im Sack? Die tauscht man täglich aus miteinander. Und man hat ganz sicher gehofft, so auch Europa ins Bewusstsein der Leute hineinzubringen. Ich glaube, solche Gedanken sind am Anfang hier hauptsächlich wichtig gewesen.
Und trotzdem ist etwas schiefgelaufen bei der Konstruktion von dem Euro. Was denn eigentlich genau?
Wir haben vorher schon ein bisschen davon gehabt. Und das Interessante ist, dass sogar der deutsche Bundeskanzler damals, der Helmut Kohl, schon gesagt hat, eine Währungsunion ohne eine politische Union, das kann nicht funktionieren. Seine Hoffnung und wahrscheinlich die Hoffnung von vielen war, dass man mit dem Euro einen Fakt schafft und dass diesem Fakt dann die weiteren Schritte folgen werden, also die Schritte in Richtung politischer Union. Das muss man noch im Nachhinein sagen, das ist falsch gewesen, das hat nicht gestimmt. Und es hat Leute gegeben, die vor dem gewarnt haben und gesagt haben, das wird nicht klappen und das ist sogar gefährlich, was ihr macht. Aber Leute, die heute in der EU-Kommission arbeiten, sagen mir, die Stimmen seien damals schlicht und einfach totgeschwiegen worden.
Weil tatsächlich, es hat Leute gegeben, die gewarnt haben, das geht nie und nimmer und so. Die könnten sich jetzt auch bestätigt fühlen. Die sind totgeschwiegen worden, weil die Einheitsidee so wichtig war. Weil man das Gefühl hatte, das ist der Weg.
Genau, die Einheitsidee ist wahnsinnig wichtig. Man wollte Europa noch stärken. Es ist mit Europa, ist ja auch mit der EU, ist ja auch immer der Gedanke verbunden, dass das die Institution ist, die der Kontinent so lange befriedet hat wie noch nie. Also noch nie hat Europa so eine lange Epoche erlebt ohne Krieg. Und das schreiben die Leute der EU zu, sehr oft. Und dafür hat man irgendwie auch, das hat man weiter bestärken mit dem Euro zum Beispiel.
Das heisst also, wenn ich zusammenfasse, also Euro aufgeben, nur schon vom Gedanken her, das wäre irgendwie, da haben die, die das unbedingt auch haben wollen, auch Angst um den Zerfall von dieser EU.
Ja, sie wird, also wie gesagt, sie wird wahrscheinlich nicht gerade auseinandergehen, aber sie wird zurückgeworfen in ihrer Entwicklung und es würden einige Prozesse, die jetzt eigentlich im Gang sind, die in Richtung mehr EU führen, wäre eine schwere Frage gestellt. Das ist genau die Angst, ja.
Wenn man umhört in Europa immer wieder, es gibt Gruppierungen, es gibt sogar kleinere Länder, ich nenne zum Beispiel die Slowakei, die nicht ganz überzeugt sind, dass es sich lohnt, der Euro zu retten, respektive ob es sich lohnt, vor allem auch Griechenland zu retten. Bei den Politikern hat man den Eindruck, sie versuchen es irgendwie schon gar nicht, ihre Völker zu überzeugen, dass das wirklich Sinn macht, dass man das irgendwie, dass man etwas muss unternehmen muss. Warum eigentlich nicht? Oder ist das der Eindruck, den man hat in Brüssel?
Das kann man verschieden sehen. Also insbesondere deutsche Journalisten finden zum Beispiel Angela Merkel, die hat eigentlich sehr viel gemacht. Die sagen, wenn man zurückdenkt, wie die Deutschen vor anderthalb Jahren gedacht haben, dann hat Angela Merkel mit ihrer Politik die Deutschen eigentlich dorthin geführt, wo sie bereit sind, zum Beispiel einen Euro-Rettungsschirm zu finanzieren oder zum Beispiel irgendwie Geld auf Griechenland zu schicken. Das sei eigentlich ein Verdienst. Man kann es auch anders sehen und sagen, es ist alles viel zu langsam gegangen, man hat immer viel zu kleine Schritte genommen, man hat am Anfang selber irgendwie auch noch Widerstände gezeigt, die sinnlos gewesen sind. Das ist ein bisschen Bewertungssache. Was aber ganz sicher feststeht, ist, dass die Politikergeneration von heute sehr viel schwerer hat als ihre Vorgänger. Also der Kohl und der Mitterrand, die haben ein Symbol in die Welt gesetzt und das ist relativ einfach, wenn man den politischen Preis dafür nicht bezahlt. Angela Merkel und der Sarkozy und ihre Kollegen, die müssen heute den politischen Preis dafür zahlen, also Abgabe von Souveränität, Einrichtung von Finanztransfers und das sogar jetzt in einer Krise, das ist noch viel schwerer, als wenn man es macht, als dann, wo man es eigentlich hätte machen müssen, wo es relativ gut gegangen ist. Weil das Problem von einer Krise ist ja gerade das, dass jeder zuerst an sich denkt.
Das ist ja genau so. Oder dass Leute irgendwie sagen, dass ich nenne jetzt wieder das Beispiel von den Slowaken, die sagen, ja, wir haben 400 Euro Rente, die jetzt Griechenland haben über 1000 Euro Rente, warum sollen wir denen helfen?
Und da haben die Slowaken ja auch einen Punkt. Also da muss man relativ viel erklären und da hat man sich vielleicht dann müssen überlegen, ob man irgendwie die Lasten anders verteilen sollte, damit irgendwie die Slowaken nicht so viel müssen tragen, die relativ neu beim Euro dabei sind, die vielleicht weniger davon profitiert haben als andere Länder. Und handherum ist es genau so, dass das die wirtschafts- und geldpolitische Krise auch so gefährlich macht. Es schlägt jetzt die Stunde von EU-skeptischen Populisten. Und also die Ironie von der Geschichte wäre, wenn am Schluss der Euro, was das Ding, das als Symbol von Zusammenhalt irgendwie eingeführt worden ist, die EU spalten würde.
Griechenland kommt wahrscheinlich kurzfristig jetzt nicht einfach aus dieser Krise. Macht denn in so einer Situation macht das überhaupt Sinn, mehr Geld auf Griechenland zu geben?
Ich glaube, dort hat man schlicht und einfach keine Alternative. Wenn man jetzt einfach den Prozess stoppt, dann löst man einen sofortigen Bankrott aus mit verheerenden Auswirkungen auf den Finanzmarkt, auf die Banken. Also das wäre ganz deutlich. Kurzfristig kann man nicht anders. Und was ich glaube, ist, was man tatsächlich auch sollte endlich sagen, ist, dass man es auch langfristig weiter muss machen. Vielleicht wird Griechenland einen Teil von seinen Schulden nicht mehr bedienen. Das kann sein. Aber auch dann wird man noch weiter müssen Griechenland Geld geben müssen. Nur schon, damit die Griechen weiteren Anreiz haben, im Euro dabei zu bleiben. Man muss endlich sagen, dass man hier langfristig denken muss. Und man darf nicht mehr so tun, als ob die Probleme sich in 2-3 Jahren lösen könnten. Das ist eine Aufgabe für eine Generation.
Trotzdem, man hat den Eindruck, das Geld ist ja irgendwie gar nicht um. Ein riesen Schuldenberg von allen Staaten eigentlich. Und jetzt hört man so Sachen, dass quasi man macht die Schulden noch grösser, indem man irgendwie so Schulden, respektive so Finanzhebel macht. Genauso, also, wie fast schon die Staaten zu Finanzjongleuren macht, um irgendwie grössere Risiken eingehen, um noch mehr Geld zu generieren. Genau das, was eigentlich in die Finanzkrise geführt hat.
Genau, das ist ein interessanter Punkt. Was Politiker hier machen, ist eigentlich, dass sie sich nicht mehr getrauen, vor ihre Bürger, vor ihre Wähler zu stehen und denen das zu sagen. Hören, wir brauchen noch mal mehr Steuergelder, um unsere Finanzkrise und Probleme von unserer gemeinsamen Währung in Ordnung zu bringen. Stattdessen versuchen sie es hintenrum zu machen, indem sie irgendwie zu Finanztricks greifen, die ihnen würden erlauben, mehr Geld aufzutreiben, zum retten. Das ist natürlich auch wieder ein gefährlicher Prozess. Wenn es gut geht, ist es richtig gewesen. Und vielleicht gibt es tatsächlich politisch keinen anderen Weg mehr, als irgendwie zu solchen Tricks zu greifen, um das nötige Geld zu finden. Wenn es nicht gut geht, ist es natürlich noch gefährlicher. Dann schafft man damit irgendwie in Europa noch mehr Schulden und wird die Bürger noch mehr aufbringen gegeneinander. Und also, es kann in beide Richtungen gehen. Tatsächlich in Richtung mehr Integration oder das oder mehr Desintegration, also weniger Europa, dass EU teilweise auseinandergeht, dass man den Anfang von einem Zerfall sieht.
Ich komme nochmal zurück auf den Anfang, Urs Broderer. Bei den Leuten, wenn Sie abends mit denen reden, in Brüssel selber, sind Sie pessimistisch oder denken Sie, man findet vielleicht doch noch irgendwie einen Weg?
Ich glaube, die Leute sind, wie wir alle, zuallererst einmal verunsichert. Das ist irgendwie das grosse Gefühl. Es weiß es niemand so richtig. Ich glaube, auch Politiker wissen es nicht so richtig. Ich glaube, was klar ist, dass sie am Anfang, also vor anderthalb, zwei Jahren, die Lage falsch eingeschätzt haben und dass sie jetzt verunsichert sind, wie viel das jetzt zu tun wäre. Es gibt immer meinungsstarke Leute, die einem erzählen, ja, ich glaube, das kommt gut wegen dem und dem und dem. Und andere, die sagen, nein, das kann nur noch ein Bach abgehen. Aber ich glaube, das herrschende Gefühl, das ehrliche Gefühl, ist grosse Verunsicherung.
Urs Broderer, herzlichen Dank für das Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.